Willkommen zum UWork Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Axel heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Hallo Gabriel, Grüße zurück aus Prague City, heute ausnahmsweise.
Sehr schön.
Wir haben hier ein großes Cloud-Event und danach habe ich mich ins Office begeben, um mit dir zu sprechen. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch. Du hast ein neues Buch. Das wievielte ist das eigentlich?
Also das ist das zweite Erwachsenenbuch und insgesamt das 10. Du weißt ja, ich schreibe eigentlich hauptsächlich Kinderbücher.
Mhm.
Aber mit den Founder Stories ist das jetzt das zweite Erwachsenenbuch und ist mir auch eine wirkliche Herzensangelegenheit.
Ja, da habe ich natürlich ein paar Fragen mitgebracht und freue mich da mit dir einzusteigen. Wir wollen dich aber zu Beginn auch noch ein bisschen kennenlernen natürlich. Dazu gibt's hier eine Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda spricht ja hier das Podcast-Intro ein und ich würde auch dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst.
Also, helfen ist ja das neue Verkaufen. Deswegen sage ich gerne, ich helfe Startups, jungen Unternehmen dabei, richtig groß zu wachsen und rauszukommen.
Sehr gut. Das ist aber kein Job, den man so in der Schule erklärt bekommt. Das kannst du übrigens auch mal machen.
Du, ich bin viel in Schulen, weil ich ja auch aus meinen Kinderbüchern lese. Wenn die dann spitz kriegen, dass ich bei Google bin und vor allem mal bei YouTube war und dafür Gaming zuständig war, dann flippen die alle aus und wollen das ziemlich genau wissen, was ich da mache. Und es ist auch echt immer wieder toll, mit Kindern ins Gespräch zu kommen zum Thema Berufe.
Ja. Und was sagst du denen? Wie kommt man da hin? Gibt's da einen
Plan? Also ich sag denen, also das sind jetzt, da geht's im Prinzip um zwei mögliche Berufe. Manche sind ganz scharf drauf zu wissen, wie sie zu Google kommen.
Mhm.
Den sage ich dann, ideal ist, ihr macht einen guten Schulabschluss und studiert. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Viele wollen dann aber wissen, wie man eigentlich Creator wird bei YouTube.
Mhm.
Und denen sage ich, Leute, das ist ein harter Job, unterschätzt das nicht. Macht erstmal die Schule fertig, lernt was Vernünftiges. Und wenn ihr dann immer noch nicht anders könnt und was Tolles zu erzählen habt, dann versucht euch als Creator, denn das ist ein echter Knochenjob. Gerade so der Einstieg, bevor man ein Team hat, wenn man alles selber macht, das wird unterschätzt. Da würde ich mal sagen, ist 4/5 der Arbeit hinter der Kamera und nur 1/5 der Arbeit vor der Kamera.
Ja. Dein neues Buch heißt Founder Stories, also der zweite Teil ist es ja schon. Vor 2 Jahren gab es den ersten Teil. Wir wollen mal in deine Story gucken. Wie und wo ging die los?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch häufig selber stelle. So ein Lebenslauf ist ja selten ganz geradlinig und meiner ist, würde ich sagen, auch vergleichsweise im Zickzackkurs verlaufen. Also es ging damit los eigentlich, dass ich von Mittelhessen, wo ich glaube der größte Fluss die Lahn ist, ja, an die Elbe gezogen bin und dort Schifffahrtskaufmann gelernt habe.
Mhm.
Das ist ja jetzt kein so ein alltäglicher Beruf und das hatte vor allem damit zu tun, dass meine Mutter aus Hamburg kommt und ich eine Verbindung zu der Stadt hatte und dann auch überlegt habe, was könnte ich denn machen, was Internationales. Ich war ein Jahr im Ausland, konnte ganz manierlich Englisch und habe mir überlegt, naja, Schifffahrt ist nun wirklich per Default international. Ich finde das irgendwie interessant und dann bin ich erstmal da in Hamburg gelandet. Und habe 2,5 Jahre eine Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann durchlaufen, parallel noch eine Berufsakademie absolviert. Das war dann schon so der Einstieg in das Thema Wirtschaft. Hab aber gemerkt, dass es vielleicht doch nicht das ganz Richtige war. Es war schon auch ein bisschen Kulturschock, muss ich zugeben. Also von einer Kleinstadt oder einer mittelgroßen Stadt aus Mittelhessen in so eine Großstadt nach Hamburg zu kommen und ich sag mal so direkt vom Abi in den Zweireiher mit Goldknöpfen, das war schon eine Umstellung. Und die Schifffahrt auch echt konservativ, so als Branche. Es hat mir nicht so gut getaugt. Es hat einen zweiten Anlauf gebraucht, da komme ich dann gleich zu, um Hamburg wirklich ins Herz zu schließen. Ich bin dann nochmal richtig studieren gegangen, nach Reutlingen. Und wie es oft so ist, da ist ein Freund von mir vorher schon gewesen, hatte ein Jahr früher Abi gemacht als ich und nur Gutes gehört, hab mich da beworben an der ESB und bin genommen worden und hab dort dann internationale BWL studiert, bin nach Boston die Hälfte des Studiums und hab dann mein Praktikum wieder in Hamburg gemacht, aber bei AOL. Damals eines der coolsten, hipsten Internetunternehmen. Daran sieht man auch, wie alt ich bin. Die gibt's nicht mehr mittlerweile. Aber das war einfach genau mein Ding. Und dann war Hamburg auch gleich viel cooler, weil die Leute, die man da kennenlernt, sind natürlich ganz andere als bei Hapag-Lloyd. Nichts gegen Hapag-Lloyd, aber das war mehr meine Welt.
Andere Kultur, ja.
Ganz andere Kultur. Auch wirklich eigentlich ein spannendes Business, aber die Kultur hat mir einfach nicht so getaugt und bei AOL habe ich mich pudelwohl gefühlt. Da war auch der Übergang zwischen Arbeit und Privaten total fließend. Also nicht nur, weil wir oft direkt vom Büro am Millerntorplatz auf die Reeperbahn sind und manchmal auch direkt von der Reeperbahn morgens wieder ins Büro, sondern weil die Leute einfach so in meinem Alter waren und irgendwie locker drauf und es war so eine super Aufbruchstimmung. Man hat viel dann auch privat zusammen unternommen und das hat mir viel besser getaugt.
Das erinnert mich an meine Hamburger Agenturzeit. Ich war ja auch ein paar Jahre in Hamburg, auch dort auf der Ecke übrigens, im Atlantikhaus. Das ist ja da, aber da entstanden dann irgendwann die tanzenden Türme und so und da ging es dann auch immer nochmal Richtung Schanze oder wer weiß wohin. Und und wenn du viele Leute hast, die so in den 20ern irgendwie unterwegs sind, auch noch so ein bisschen vor der Familienzeit vielleicht,
genau,
dann ist das schon ganz, ganz cool in der Phase. Ja.
Ja, und so bin ich dann in diese Online-Branche reingeschlittert. Nach dem Praktikum habe ich dort auch meinen ersten festen Job angetreten, habe dann gewechselt zu einem Unternehmen nach München, war dort bei Burda in einem Online-Unternehmen. Und über die Süddeutsche Zeitung dann bei Google gelandet. Und man kann also sagen, diesen Einstieg ins Berufsleben, der fing an, zwar in Hamburg bei Hapag-Lloyd, aber so richtig nach dem Studium, nach der Ausbildung dann bei AOL. Und ich bin mir sicher, das hatte was damit zu tun, dass ich im Ausland war, gut Englisch konnte und deswegen am ESB angenommen wurde, weil mein Mathe-Test war echt mies. Aber die Englischlehrerin, Englischprofessorin, mit der habe ich mich über eine Stunde unterhalten, und das hast du richtig gemerkt, die hatte so Spaß irgendwie an diesem Gespräch, dass die zum Schluss, glaube ich, beide Augen zugedrückt haben da und gesagt haben, Mathe, okay, muss er nochmal büffeln, aber mit Englisch kommt er gut über die Runden und da hat er kein Problem mit. Also dieses Auslandsjahr hat auf jeden Fall meinen Berufsweg mitbestimmt. Und dann gibt's noch ein, zwei andere Sachen, die ich nebenher gemacht habe, die meinen späteren Werdegang beeinflusst haben. Und kann ich gleich noch was zu sagen.
So ein Auslandsjahr oder auch so eine neue, andere Sprache, die zeigt ja auch, der hat seinen Horizont erweitert, ja? Hilft ja auch irgendwie, dieses Interkulturelle. Also das ist ja auch ein Skill eigentlich heutzutage, wenn man das mitbringen kann.
Absolut. Also jetzt muss man dazu sagen, ich war 1993 in Australien. Das war eigentlich vor dem Internet und echt weit weg. Ich habe wirklich drei Sätze Deutsch in dem Jahr gesprochen, als ich meine Mutter am Muttertag angerufen habe. Und konnte wirklich recht manierlich Englisch danach. Habe mich dann auch in Boston gut zurechtgefunden. Und das hilft einem natürlich. Sprache ermöglicht natürlich der Zugang zu einer Kultur.
Genau.
Und zur interkulturellen Verständigung. Also jedem würde ich raten, wenn er kann, ins Ausland zu gehen. Es ist eine Erfahrung, die einen wirklich sehr stark persönlich prägt.
Ja. Ja. Hattest du denn auch so ein 12-stufiges Recruiting-Verfahren, um bei Google eingestellt zu werden?
Also nicht ganz 12, es waren damals noch 7 Interviews.
Okay.
Aber wie es häufig so ist, mein ehemaliger Chef von AOL war mittlerweile bei Google, hat mich angesprochen und zumindest mal in den Prozess reingeschoben. Du musst trotzdem alle Interviews irgendwie ganz vernünftig über die Runden bringen, denn wenn da nur einer den Daumen senkt von den 7, dann ist vorbei.
Dann gibt's kein Recall.
Leider nicht. Also da gibt's kein Recall und dementsprechend glaube ich, war das schon hilfreich, dass er mich da in den Prozess reingeschoben hat, aber die Gespräche, die ich geführt habe, natürlich auf Englisch, die waren schon ausschlaggebend dafür, dass ich den Job bekommen habe. Und ich bin da in echt kaltes Wasser gesprungen, insofern, als dass ich die ganze Zeit vorher Werbung verkauft habe, Online-Werbung bei AOL und bei Burda und Süddeutsche, und dort dann aber in den Maschinenraum gewechselt bin und Ad-Server verkauft habe. Es war also viel technischer und für mich echt Neuland. Am Anfang, wie gesagt, sehr kaltes Wasser, Vor allem mein erster Business Trip, das weiß ich noch wie heute, für Google, der war gleich 14 Tage später nach Helsinki. Mhm. Und da sollte ich dann im großen Publishing House DoubleClick verkaufen. Also die haben einen da richtig in kaltes Wasser geschmissen. Aber so lernt man es eben.
Sie haben es mir zugetraut, kann man ja auch so sehen.
Sie haben es mir zugetraut oder sie waren ein bisschen naiv, eins von beiden.
aber du hast es ja offensichtlich irgendwie hinbekommen, ne?
Ich habe es irgendwie hingekriegt. Also den Deal habe ich nicht gewonnen, aber danach ein paar. Und dementsprechend durfte ich bleiben und habe mich dann intern verändert nach echt langer Zeit. Und das bereue ich. Ich habe das 9 Jahre gemacht, dieses Double-Click-Thema. Es war immer spannend, es waren mal Publisher, es waren mal Agenturen, es waren Advertiser, es war mal Deutschland, es waren mal Skandinavien, also immer alle 1-2 Jahre hat sich was verändert. Aber im Nachhinein bereue ich, dass ich nicht früher mal in eine andere Product Area bei Google reingeschnuppert habe. Ich habe dann trotzdem zum Schluss irgendwann meinen Hintern hochgekriegt und bin zu YouTube. Und believe it or not, den Job habe ich nur bekommen, weil ich früher viel zu viel Zeit vorm Computer verbracht habe, nämlich beim Daddeln. Ich habe sehr viel gezockt.
Was hast du gezockt?
Also mein erster Computer war ein C64, das traue ich mich gar nicht zu sagen. Daran sieht man nochmal einmal mehr, wie alt ich bin. C64, Amiga und dann PC erst. Oh, viel Age of Empire gespielt, aber auch Wolfenstein. Und ja, dergleichen.
Das hatte mein Schulfreund, das war ja so eine Nazi-Welt, durch die man dann gelaufen ist, und Shooter war das, oder?
Das war jetzt, glaube ich, auch in Deutschland gar nicht so ganz legal. Ich habe das in Australien gespielt, kann ich zu meiner Verteidigung sagen. In Australien
überhaupt Shooter waren damals ja sehr groß.
Irgendwann kam dann Doom und dergleichen.
Ja, Doom.
Und also einmal das Zocken und diese Passion für das Thema, denn ich war dann Head of Gaming bei YouTube für ganze EMEA auf einmal. Aber auch, believe it or not, ich glaube, ich kann von mir behaupten, dass ich der allererste Gaming-Streamer überhaupt war.
Aha.
Und zwar schon in den 90ern. Auch hier wieder in so eine Grauzone. Ich habe mit meinem Kumpel dann auch wirklich ziemlich hart Raubkopien gedealt. Ist alles verjährt, habe ich mal meinen Anwalt prüfen lassen, deswegen kann ich darüber reden. Wir haben Amiga-Spiele gedealt, und zwar hatten wir über so ein Messageboard in den USA Kontakt zu einem, der die Spiele halt sehr früh hatte. Und unser Problem war dann, wir hatten die Spiele so früh, die waren hier noch gar nicht in den einschlägigen Magazinen besprochen. Das heißt, keiner kannte die. Aber das war der neueste, heißeste Shit. Was haben wir gemacht? Wir haben die Spiele gezockt und dabei mit einer Video-8-Kamera den Monitor abgefilmt.
Let's Play habt ihr gemacht.
Wir haben Let's Play gemacht.
Cool.
Sozusagen. Also Streaming.
Wann war das?
Ja, das war so 94, nee, 2, ach Quatsch. Das war ja schon in 90, 91.
Gezockt, aber YouTube wurde ja wann gegründet? Etwas später.
Ja, na klar. Also deswegen der Spruch, ich bin der erste Streamer schlechthin, das stimmt nicht ganz. Aber
ihr habt schon mal geübt.
Wir haben geübt, wir haben Let's Plays recorded und dann auf dem Schulhof Video-8-Kassetten beziehungsweise VHS-Kassetten verteilt mit den Spielen und dann die Bestellungen aufgenommen. Das habe ich jetzt nicht so ausgebreitet in dem Bewerbungsprozess bei YouTube, aber ich konnte glaubhaft versichern, dass ich mich für das Thema Gaming nicht nur begeistere, sondern dass ich mich da auch auskenne.
Und wann warst du zu YouTube gekommen?
Zu YouTube bin ich gekommen 2019. Also eigentlich direkt als Corona losging. Und dann ist Gaming-Content natürlich explodiert auf YouTube. Es war irre. Also jedes Meeting mit einem Creator, leider nur virtuell, die hatten alle so eine Grinse, weil die Zahlen sind so explodiert, die Werbeerlöse für die sind explodiert. Das war eine wirklich wilde Phase. Das war auch so noch die Phase der Streaming Wars, wo Twitch und wir und noch Microsoft auch um Creator richtig geboten haben. Richtig fette Upfront-Payments da, Down-Payments verhandelt haben. Also ich habe noch den letzten Deal mit PewDiePie mitverhandelt. Damals der größte YouTuber, den es gab. Das war crazy, war aber nicht auf ewig, denn die Kollegin, die ich da vertreten habe, die war nur in Elternzeit und kam dann wieder. Und dann bin ich bei Google Cloud gelandet.
Mhm.
Und weil ich nicht, ich wollte nicht wieder zurück in meinen alten Job. Und ich hatte schon auch so ein bisschen Sorge, ob das gut geht. Aber hab gemerkt, es ist wirklich an der Zeit, dass ich was Neues mache. YouTube war mega, aber ich bin einfach auch irgendwie so ein Saley und Google Cloud verkaufen, das kriege ich schon irgendwie hin. Und wie der Zufall so will, mein Hiring Manager, der wohnte tatsächlich bei mir im Haus. Das Interview war trotzdem virtuell, weil es war noch Corona, Endzeit Corona.
Und beide im Haus.
Beide im selben Haus. Es waren dann mittlerweile nur noch 3 Interviews. Intern sind es jetzt mittlerweile nur noch 2, aber es waren damals noch 3 und das war mit ihm und 2 anderen Kollegen. Und es hat dann geklappt und irgendwann sind wir dann auch wieder gemeinsam ins Büro gefahren in derselben Tram. Aber die erste Zeit war noch remote.
Ja. Und da hast du dich dann auch schon früh um das Thema Startups kümmern dürfen. Also dieses Thema mit dem Gründen und dem Entrepreneurship, das ist ja auch schon eins, was dich länger beschäftigt.
Das stimmt. Also ich habe selber 2-mal eine GmbH gegründet, kein Startup. Heute würde man es vielleicht so nennen, aber
ist auch so also ein bisschen eine, Passwort, ne?
Ja, also das eine war halt ein Unternehmen, wir haben Streetwear gemacht. Mit einem sehr bekannten Graffiti-Künstler zusammen.
Erzähl nochmal. Du hast ja auch mal früher gerappt, habe ich auf deinem LinkedIn gesehen. Das verbindet uns, ja?
Richtig. Also ich bin Rapper im Ruhestand. Das ist alles lange her und war auch pre-YouTube. Und da sind meine Kids total dankbar drum, dass da
nichts zu sehen
nichts ist. Ja, weil das wäre, ey, Papa auf YouTube, das wäre echt cringe. Aber dadurch habe ich natürlich Freunde in der Hip-Hop-Szene. Rap ist ja eins von 4 Disziplinen.
Ich weiß.
Das weißt du, Graffiti, Breakdancing und DJing sind die anderen 3.
Und Basketball war ja die 5. fand ich.
So ein bisschen. Ja. Und dadurch habe ich einen Hamburger Graffiti-Künstler kennengelernt, den Dime.
Das ist ja eine Legende.
Das ist schon eine ziemliche Legende, ehrlich gesagt. Der hat die Graffiti, 3D-Graffiti-Kunst wirklich revolutioniert. Der hat die Outlines weggelassen, ist dafür auch erstmal echt heftig angefeindet worden, aber hat sich damit durchgesetzt, ist heute wirklich eine Koryphäe. Und das ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir. Wir waren oft zusammen auch mit den Familien im Urlaub und wir treffen uns regelmäßig.
Und wie hieß die Brand, die Klamotten?
Dime Artwear.
Dime Artwear. Okay, Dime das gab es wahrscheinlich über MZ und so. Das waren ja damals so die Stores, ne?
Wir waren bei MZ, wir waren bei Stylefile. Aber hey, wir waren auch 4-mal auf der Bread and Butter in Berlin und Barcelona. Wir haben nach Kanada, nach Japan verkauft. Das war
so
eine Zeit lang.
Liebhaber-Klamotte, oder?
Also schon so ein bisschen Fanwear, ja. Mhm. Und da muss man auch fairerweise sagen, wir haben es jetzt nie wirklich geschafft, so ein echtes Modelabel damit zu etablieren. Es war schon eher so Fanwear.
Aber
wir haben da 6-stellige Umsätze im Jahr mitgemacht. Das war eine Zeit lang nicht schlecht. Und lustigerweise, ganz ehrlich, eigentlich hat mich auch das Thema Graffiti zu Cloud gebracht. Mhm. Das meinte ich mit meinem Zickzack-Lebenslauf und auch den Dingen, die ich so nebenher gemacht habe. Es war nämlich so, Dime war zu Besuch. Da war ich gerade bei YouTube und dann haben wir gesprochen über das Thema AI. Nee, da war ich noch nicht mal bei YouTube. Das war 2018. So. Und da war AI wirklich noch neu. Ne? Und er hat mich dann so ein bisschen gechallenged und natürlich sah er das auch jetzt nicht nur positiv, sondern als Künstler auch ein bisschen kritisch. Damals ging es aber noch gar nicht darum, dass AI selber Bilder generiert, sondern da ging es jetzt erstmal so um die Erkennung von Bildern. Und da habe ich dann einfach mal so die steile These gewagt, dass die Google AI bestimmt Graffiti erkennen könnte. Also wenn nicht das, was da steht, dann zumindest mal so den Künstler. Mhm. Und da hat er dagegen gewettet. Und dann hatte ich ein totales Problem, weil ich hatte ja überhaupt keine Ahnung davon in Wirklichkeit. Also bin ich am nächsten Tag dann gleich zu meinen Cloud-Kollegen und habe die gefragt, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Ihr macht doch da irgendwas so mit Bilderkennung. Wie funktioniert denn das? Und da hatten die gerade AutoML gelauncht. Das war so ein pre-trained Model zur Erkennung von Bildern. Und haben die gesagt, ja, also das müsste man jetzt halt mit Graffiti trainieren und dann müsste das eigentlich gehen. Dann sagst du ja, was kann ich denn tun? Was macht, könnt ihr mir helfen und was kann ich dafür tun? Und sie so ein, ja, du kannst eigentlich mit deinen Skills irgendwie nicht viel tun, außer Instagram scrubben, die Bilder runterladen und labeln. Also so die Monkey Work im AI. Das habe ich dann auch gemacht. Die haben dann das System gefüttert, die trainiert die AI über Nacht und dann hat das echt schon richtig gut funktioniert mit nicht viel Bildern. Und das war super spannend. Ende vom Lied war, ich habe die Wette gewonnen. Daim hat sogar ein großes Google-Logo gesprayt auf einem Google Cloud-Event. Dafür hat er Geld bekommen, das war nicht Teil der Wette. Und die App, die wir gebaut haben, die hat dann schon bei den, ja, also ganz am Anfang, als er nur so die Outlines hingesprüht hat, ziemlich schnell erkannt, das wird ein Daim. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, also das ist echt spannend, da möchte ich irgendwann hin. Da habe ich diesen Umweg über YouTube gemacht und dann, als YouTube vorbei war, war klar, ich gehe zu Cloud.
Ja.
So, und um deine Frage zu beantworten, Startups durfte ich gleich von Anfang an machen, zum Glück. denn ich hatte so ein bisschen Startup-Erfahrung durch mein Unternehmen. Ich hatte schon ein Startup-Investment gemacht als Angel. Und dann habe ich das irgendwie glaubhaft vermitteln können, dass ich das auch beruflich hinkriege. Und habe dann angefangen, in Deutschland Startups zu betreuen und denen Google Cloud anzubieten.
Mhm. Und wir sind ja auch schon so diverse Hype-Cycles in Deutschland, also in Startup-Deutschland durchlaufen. Da gab es mal so die Samware, Rocket, Berlin, Soundcloud-Zeit und dann die Hamburg-Zeit und dann dies und jenes. Wo stehen wir denn heute in Deutschland? Wie ist dein Blick auf die Startup-Szene?
Also sehr positiv. Aber es hat sich viel getan seitdem. Berlin ist nicht mehr der alleinige und schon auch gar nicht mehr der führende
Startup-Hotspot. Ne?
München hat Berlin überholt. Also zumindest mal, was das Funding betrifft. Ich finde es aber gut, dass wir anders als jetzt zum Beispiel in England, Frankreich, Spanien mehr als einen Hub haben. Die deutsche Industrielandschaft hat sich ja schon immer dadurch ausgezeichnet, dass wir relativ verteilt in Deutschland erfolgreiche Unternehmen haben. Klar gibt's auch so ein paar Hotspots, was das betrifft, aber das ist eine Stärke von Deutschland, dass sich nicht alles nur an einer Stelle ballt. Mhm. Und das Startup-Ecosystem hat sich diversifiziert, sage ich mal. Berlin ist weiterhin eher B2C, aber von diesem ganzen E-Commerce, Speed-Commerce hat es sich so ein bisschen in Richtung AI first entwickelt und diese First Wave of Unicorns, die es aus Berlin und von den Sambas gab, die wird jetzt mal ergänzt durch eine Second Wave of Unicorns, Choco for example. Und München ist eher so ein B2B Deep Tech Hub geworden, auch dank des Unternehmertums. Und das ist auch, dieses Unternehmertum ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie so ein Ökosystem funktioniert, wie was da zusammenkommen muss, damit, wie man so schön sagte, to make the magic happen. Es braucht nämlich gut ausgebildete, motivierte Leute von der Uni.
Ja.
Es braucht Kapital. Aha. Davon gibt es in München auch einiges.
Auch so ein bisschen die Old Economy.
Und es braucht Corporates, nämlich Kunden, die dann auch mal von einem Startup sich was entwickeln lassen oder deren Produkte kaufen.
Und es braucht noch Talent, ne? Aber die kommen manchmal ein bisschen von der Uni, aber du brauchst auch so ein bisschen die Gestandenen. Ja.
Richtig. Also wenn die drei Dinge zusammenkommen, dann können tolle Dinge geschehen, so wie in München. Und da gibt's noch ein paar kleinere Sachen in Heilbronn, durch die Schwarz-Stiftung. Da entsteht was Großes. Und dann gibt's ja die Startup Factory Initiative der Bundesregierung, die versucht quasi das Unternehmertum als Blaupause noch auf mehrere Standorte zu verteilen.
Na, da haben wir in Mecklenburg-Vorpommern ja auch ein eigenes Thema und da gab's ja auch gerade diesen Wettbewerb letztes Jahr, ne?
Richtig. Und das finde ich gut. Ich glaube aber trotzdem, so mehr als 3-4 von diesen Hubs wird Deutschland, glaube ich, nicht langfristig tragen können. Denn nochmal, es müssen viele Dinge zusammenkommen und die Sachen sind nun mal letztendlich doch ein bisschen begrenzt. Und ich glaube, so 4, maximal 5 Hubs ist das Maximum. Und wenn es nur 3 werden oder 4, ist auch schon gut.
Ja.
Ja.
Und jetzt gibt's also das neue Buch und da geht's um Geschichten. In meinem Podcast geht's ja auch um Geschichten. Ich glaube ja auch, dass die eine Kraft haben, zu inspirieren, Mut zu machen und auch Appetit machen, dann da reinzugehen. Wobei dein Buch ja mehr ist als bloßes Storytelling. Man kann ja viel draus lernen. Man kann wirklich viel rausziehen. Und du porträtierst da auch verschiedene Gründungen und Startups. Magst du mal eine Geschichte rausnehmen, an der wir mal so ein bisschen reinschauen können, wie so ein Startup auch erfolgreich werden kann?
Gerne. Also erstmal zwei, drei Dinge noch vorab. Das ist, ja, es ist schon mein Buch, aber im Prinzip ist es das Buch der Founder und Founderinnen, denn die haben die Geschichten erzählt und geschrieben. Ich bin der Herausgeber. Aber du hast völlig recht, Menschen lernen aus meiner Sicht am besten von Geschichten und nicht so sehr aus Textbüchern, also so klassischen Sachbüchern. Und letztendlich ist ja so eine Gründungsstory im besten Fall wie so eine klassische Heldenreise. Ja. Und das ist ja die Blaupause für erfolgreiche Bücher eigentlich schlechthin. Man will ja sich mit so einem Held identifizieren und der macht sich dann auf zu einem bestimmten Ziel und trifft auf Widerstände und scheitert vielleicht auch mal zwischendurch. Und oft hat man die Sorge, oh, das geht schief. So, da hast du ja in so einer Gründungsgeschichte hast du ja alle Elemente, die du brauchst, ja, um eine spannende Story zu erzählen. Es haben mitgemacht ganz tolle Gründerinnen, wie die Mona Gazi, wie die Miriam Wohlfahrt von Banksware, die Celine Flores Villas von The People Branding Company. Ganz inspirierende Gründerinnen, die als Role Model dienen können für junge Gründerinnen, von denen wir nämlich mehr brauchen. Es haben auch schon sehr erfolgreiche Gründer mitgemacht, fast schon ein bisschen so First Wave Unicorns, der Viktor Wingert von Enpal oder auch der David Hahn von Remberg. Und auch, wie ich finde, eine wirklich coole Geschichte, der Francesco mit Proxima Fusion. Wenn ich mir jetzt eine raussuchen müsste, die dieser klassischen Heldenreise am ehesten entspricht, dann würde ich vielleicht sogar die von Dirk Hörig nehmen von Commerce Tools.
Erzähl mal.
Also Commerce Tools ist mittlerweile ein Unicorn, also hat's geschafft, in Anführungszeichen, und hat aber sehr viele Hürden nehmen müssen unterwegs. Und es ging sogar so weit, dass Dirk kurz vorm Notverkauf seines Startups stand. Also sie sind gelauncht, sie haben ein Produkt gebaut, sie haben die ersten Kunden gewonnen, so das Klassische vom MVP to Product. Und dann haben sie aber arge Probleme bekommen beim weiteren Skalieren. Und waren an dem Punkt, wo sie gesagt haben, wir kommen jetzt hier nicht weiter, wir müssen wahrscheinlich den Laden zumachen. Und dann hat sich ein Kunde getraut zu sagen, hey, ich helfe euch, ich werde nicht nur euer Kunde, sondern ich investiere auch. Also jemand aus der Old Economy. Und das finde ich so wichtig, davon brauchen wir einfach mehr, dass auch altes Geld sich traut, mal mutig zu investieren in neue Geschäftsideen. Und dann mit dem Geld haben sie den Sprung über den Teich gewagt und haben nach USA expandiert. Und das hat dann geklappt, und mittlerweile sind sie ja wirklich ein führender Player im B2B-Umfeld für E-Commerce-Lösungen. Und die Story ist auch für mich besonders nahbar, weil Commerce Tools auf bei Google Cloud mal eine Zeit lang mein Kunde war, mhm, und ich das miterlebt habe und unglaublich dankbar bin, um diese Erfahrung, das miterlebt zu haben und ihnen auch zwischendurch mal geholfen zu haben. Mhm. Im Band 1 gibt's auch ein paar ganz tolle Heldenreisen. Vielleicht da noch eine Geschichte, wo ich auch sehr nah dran war, nämlich das war mein erstes Angel Investment.
Ja.
Bei UserCentrics. UserCentrics macht eine Lösung für Datenschutzgrundverordnungen. More unsexy geht's gar nicht. Ja, also keiner hat Bock auf GDPR. aber das ist eigentlich in Wirklichkeit für den Investor mit das Spannendste, wenn du so eine unsexy Idee findest und das jemand gut umsetzt. Weil du weißt dann, da wird es wahrscheinlich wenig Konkurrenz geben. Da hat ja keiner Bock drauf, sich damit zu beschäftigen. Wenn dann aber noch eine Gesetzgebung kommt, die quasi alle dazu zwingt, das zu machen, dann gibt's auch diesen compelling Event quasi, dass das Startup eine Berechtigung hat mit seiner Lösung. Und da habe ich irre Dinge erlebt. Da wurde der CTO ausgewechselt. Da wurde die Chief Evangelist ausgewechselt. Da habe ich wirklich im Board zusammen mit den VCs die Zukunft des Unternehmens mitbestimmt, mitbegleitet und die ganze Zeit Mischa Rürup, der das Unternehmen gegründet hat, erst als Angel-Investor, als Beiratsmitglied und später dann auch bei Google Cloud als ja Ansprechpartner betreut, denn UserCentrix wurde dann irgendwann mein größter Kunde und dann habe ich aber die Anteile verkauft, weil da musst du dann auch ein bisschen drauf gucken, dass du keine Conflicts of Interest hast.
Ja.
Ja, also und ich könnte noch 10 andere Geschichten erzählen. Daniel Kraus, Flixbus, auch in Band 1, auch eine grandiose Story. Ganz, ganz tolle Gründungsgeschichten, die sich wirklich lohnen zu lesen.
Wo du gerade sagst, Flixbus, hier war gerade der Demokratiebus auf dem Schulhof unserer Kids, der ein Flixbus ist, weil die kooperieren mit der Konrad-Adenauer-Stiftung und lassen den Demokratiebus über die Schulen, hätte ich fast gesagt, fahren, um mit den Kids über Demokratie zu sprechen. Das fand ich auch cool, dass Flixbus sowas macht, so eine Kooperation. Also wenn man es dann irgendwann soweit geschafft hat, dass sowas möglich ist, finde ich es natürlich auch schön, wenn man nicht nur irgendwie sales-driven ist, sondern wenn man auch nochmal ein bisschen guckt, was kann man eigentlich wieder zurückgeben. So wie du ja auch schaust, was können wir eigentlich den Kids geben oder wie können wir sie vielleicht sogar für Entrepreneurship und für Zukunftsthemen begeistern. Du hast ja auch kürzlich noch ein Was-ist-was-Buch dazu gemacht.
Das stimmt. Ganz kurz zu Flixbus noch, also das klingt sehr nach Daniel Kraus, weil der immer ein Zitat benutzt hat, Unternehmertum ist eine soziale Veranstaltung. Mhm. Das wundert mich jetzt überhaupt nicht, dass die sowas machen, aber es freut mich natürlich, finde ich toll. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Deutschland für eine Erneuerung der Wirtschaft Startups braucht.
Ja.
Aus meiner Sicht steckt Deutschland als Volkswirtschaft so ein bisschen im Innovators-Dilemma. Soll heißen, wir haben ein bestehendes Geschäftsmodell, also natürlich ein paar, ne? Also Chemie, Automobil, Maschinenbau. Ah,
Automobil wird gerade ein bisschen anders.
Genau. Und Automobil ist jetzt mal so die erste Branche, wo man merkt, Mist, also da waren wir jetzt lange führend, aber wir haben es nicht geschafft, aus uns heraus wirkliche Innovationen zu treiben. Wir haben halt die Autos immer ein kleines bisschen besser gemacht, immer so 10% effizienter und haben den Diesel optimiert bis zum geht nicht mehr. Aber das ist ganz normal, ganz häufig so, dass solche etablierten Player vielleicht sogar die Erfindung, Innovation schaffen, aber sie dann nicht productizen, weil sie ja ihr Stammklientel bedienen wollen und nicht irgendwie so eine nischige Öko-Zielgruppe. Und diese Disruption.
Disrupt yourself, hat Christoph Käse mal geschrieben, ne?
Ja, ja. Hätte das mal gemacht. Naja, also diese Disruption kommt häufig von Startups, die Probleme neu denken, die auch nicht 10% verbessern wollen, sondern 10-mal was besser machen wollen. Und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, da mit jungen Menschen drüber zu reden. Ich engagiere mich bei Jugendgründet in der Jury. Immer wenn die nach München kommen, kommen die auch zu Google. Da rede ich dann über Scheitern und Gründen. Ja. Und jetzt durfte ich, also es ist eine wirklich eine Ikone meiner Kindheit, durfte ich ein Was-ist-was-Buch schreiben. Diese Marke hat mich echt lange begleitet. Da hatte ich viele von im Bücherregal stehen zum Thema Wirtschaft. Und
wir haben das Thema Was ist was auch hier im Podcast kürzlich gerade behandelt.
Ach, tatsächlich.
Den Tesla Verlag beleuchtet. Und daher, da ging es ja auch um Demokratie kürzlich um einen Sonderband.
Das stimmt.
Hat es im letzten Jahr, glaube ich, ne? Genau. Von daher hat es mich auch sehr gefreut, dass du da tätig geworden bist. Ich glaube, davon lebt auch ein Verlag, den es schon lange gibt, dass da immer wieder auch ein bisschen aufgefrischt wird mit Stimmen, die da auch stark sind, wie du.
Also die Verlegerin ist da wirklich sehr engagiert. Die sucht sich mittlerweile Leute aus den Fachbereichen, die auch eine gewisse Reichweite haben, um dann das Thema zu promoten. Hey, hilft bestimmt auch beim Buchverkauf, aber ihr ist wirklich ein Anliegen, neue Themen zu setzen. Sie haben ein tolles KI-Buch gemacht, zusammen mit der Hacker School.
Julia Freudenberg.
Genau, auch ganz toll. Ich finde das wirklich gut, wie dieser Verlag versucht, neue Themen zu setzen und dann auch Stimmen sich zu suchen, die darüber auch nach draußen so ein bisschen reden können. Wenn man sich anguckt, wer das letzte Wirtschaftsbuch von Was ist was gemacht hat, das war auch also ganz kompetente Professorin, aber ich glaube, die hat das Buch gemacht und dann vielleicht zwei davon sich ins Regal gestellt und danach nicht mehr so viel nach draußen drüber geredet. Und es wächst eben nicht jeder mit einem Unternehmer oder einem Gründer oder einem selbstständigen Elternteil auf. Dann ist das nicht Gesprächsthema zu Hause, ne? Und ja. Das versuche ich so ein bisschen in die Jugend zu tragen, auch mit meinen Lesungen und Vorträgen. Dass wir brauchen das und wir brauchen da mehr von.
Wem würdest du dein neues Founder Story Buch gern in die Hand drücken?
Also ganz vielen jungen, primär Frauen, aber grundsätzlich jungen, gründungswilligen, gründungsinteressierten Menschen, die sich vielleicht noch nicht trauen, die mit dem Gedanken spielen, aber denen vielleicht Vorbilder fehlen. Und meine Hoffnung wäre, dass dann ein paar von diesen Founder Stories motiviert, inspiriert werden und sich trauen. Also im Prinzip, wenn nur einer deswegen ein Unternehmen gründet, hat sich der ganze Aufwand schon gelohnt. Ja, wäre natürlich schön, wenn es ein paar mehr sind. Aber das ist so die Hauptzielgruppe. Junge Erwachsene, die mit dem Gedanken spielen zu gründen und noch so den letzten Schubser brauchen.
Und willst du auch nochmal was gründen irgendwann?
Also ich habe ja zweimal gegründet. Das erste habe ich schon erzählt. Das zweite war im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee. Da waren wir alle nicht mehr ganz nüchtern, haben durch ein Magazin geblättert und haben da ein Foto gesehen von Chinesen, die Luft aus Ballons atmen. Eigentlich eine traurige Geschichte. Das war in Peking und die haben Frischluft aus Ballons bekommen aus so einem Naherholungsgebiet. Das war ein Marketing-Gag. Und dann haben wir gesagt, ich meine, ich wohne in München, wir sind nah an den Alpen, also frische Luft haben wir hier doch genug, das pressen wir da jetzt mal in Dosen und verkaufen das nach China. Haben wir auch gemacht, aber hat nicht so gut funktioniert. Das Hauptproblem war tatsächlich...
German Mountain Air oder was?
Alpine Air. Sie ist Alpine Air. Ja, ja. Ich kann also die fragenden, den fragenden Gesichtsausdrucks des Notars, als er den Gesellschaftervertrag uns vorgelesen hat, den habe ich noch gut in Erinnerung. Es haben dann auch andere aus Kanada gemacht. Unser Problem war tatsächlich, und das ist ein ganz wichtiges Learning auch für alle, die was gründen wollen. Ihr braucht Netzwerk, ihr braucht Leute, die euch helfen. Ja. Wir hatten niemanden auf der anderen Seite in China, der sich um die Zollthematik gekümmert hat. Das war Gefahrengut, da war gerade wieder irgendwo ein Hafen explodiert und wir haben das einfach nicht durch den Zoll gekriegt. So, das heißt, ich habe zweimal gegründet, ich habe meine Erfahrung gemacht, jetzt werde ich dieses Jahr 50. Ich glaube, der Zug ist abgefahren und das ist vielleicht auch mein biggest regret, so professional regret, dass ich nie so in so einem richtigen Startup gearbeitet habe.
Ja, du kannst es noch machen.
Ich kann es noch machen.
50 ist noch nicht so alt eigentlich.
Sag niemals nie, aber es ist schon ein ziemlicher Grind. Also ich sehe es ja bei den Startups, in die ich
investiere. Du bist ja auch noch ein Familienmensch, ne?
Ich habe Familie, solange die Kinder noch was mit mir anfangen können, bin ich auch ganz gerne mal daheim. Ich verbringe auch gerne Zeit mit meiner Frau und auch mit meinen Freunden. Mein Job ist auch jetzt schon ist auch jetzt schon anstrengend genug. Und dann schreibe ich halt auch ganz gerne hin und wieder nochmal ein Buch. Also
ja, wie du das alles schaffst nebenbei, das frage ich mich ja eh. Das heißt, eigentlich ist jetzt schon kaum noch Luft da, aber vielleicht klopft die Opportunität ja doch nochmal irgendwann.
Also,
Wir werden es verfolgen.
Vielleicht noch eine Geschichte aus dem Nähkästchen.
Ja, gerne.
Ich hatte ein Angebot von Michael Rürup von UserCentrics. Der hat mich gefragt, ob ich COO werden will, also Chief Operating Officer, denn die Strukturen waren furchtbar und es war alles ziemlich chaotisch. Ich habe es ja als Angel miterlebt. Und da hatte ich gerade die Zusage von YouTube bekommen und war so scharf auf diesen YouTube-Job, dass ich zu Mischa gesagt habe, Mann, hättest du mich doch mal einen Monat früher gefragt. Ja. und hey, das ist mittlerweile ein super erfolgreiches Startup. Google hat investiert zu einer Bewertung von 700 Millionen. Ich könnte mir einen Arsch beißen. Kann man das hier bei dir sagen? Sonst muss das biepen. Das ärgert mich im Nachhinein. Insofern ja, sag niemals nie. In dem Fall habe ich Nein gesagt und bereue es.
Finde ich aber auch immer stark, dass du das sagst, weil die meisten sagen ja, ich bereue gar nichts, sonst wäre ich ja nicht heute da, wo ich bin. Aber ich finde auch, das Leben ist ein Auf und Ab, wie du schon sagst, wie so eine Founder-Story. So ist ja eigentlich auch das echte Leben. Und ja, vielen Dank, dass du uns da heute schon mal Appetit gemacht hast auf dein neues Buch. Wir tun alles in die Shownotes. Und ich freue mich auf jeden Fall, das Gespräch mit dir auch nochmal fortzuführen, denn bei dir passiert ja immer viel. Alleine in das Google-Universum werden wir vielleicht nächstes Mal auch nochmal reinschauen. Und ich bin mir sicher, da wird es irgendwann auch das nächste Buch geben. Aber danke schon mal für den Moment, Axel. Schöne Grüße nach Prag und hoffentlich bis bald.
Danke dir, Gabriel. Grüße nach Rostock.
Danke. Ciao.
Ciao.